SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Trost, los, haben wir die Sendung heute genannt, als Befehl. Spannende Geschichten über schlaue Menschen wollen wir besprechen. Erich Fried kommt vor, Roger Willemsen, Thea Dorn, Thomas Bernhard. Ziemlich viel Prominenz in der Sendung. Musik kommt von Alo Parks, die kennen Sie noch nicht, aber Sie werden sie kennenlernen, eine junge Sängerin und Lyrikerin aus London. Gerade ist ein Album von ihr erschienen, das heißt Collapsed in Sunbeams. Sie meint, sie sei von Ezra Pound, dem seltsamen amerikanischen Dichter, genauso beeinflusst wie von James Baldwin, dem schwarzen Bürgerrechtsaktivisten. Und von der Elektroband Radiohead sei sie auch beeinflusst. Der Lyrikband lässt auf sich warten, aber die Musik ist wunderbar. Hören Sie mal, der Titel hier heißt Hope, Hoffnung.
Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the and blunts on pack and ride. Won't call her friends, 'cause she's ashamed of being locked into bed. Can't feel her legs, and feeling like a liar at best.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Da haben wir den Frühling. Doch das Gefühl dazu heißt Phlegma. Am sausenden Webstuhl der Zeit sitzen wir. Gewiss in einer schnelllebigen, immer schneller werdenden, rasanten Gegenwart, so sagt man. Aber mitten darin ist alles so still wie in einer dicken Suppe. Der Satz ist wahr. Er war wahr vor der Pandemie, er ist wahr in der Pandemie und er ist von Roger Willemsen, einem der bekanntesten Intellektuellen Deutschlands. Dozent, Moderator, Autor, großer Reisender und vieles mehr. Vor 5 Jahren ist er mit gerade mal 61 gestorben. Jetzt erscheinen 2 kleine Zusammenstellungen von Texten von ihm. Zusammengestellt wurden sie von der Literaturkritikerin Insa Wilke. Willemsens Jahreszeiten heißt das eine. Das sind Kolumnen aus der Zeit, die er dort seit 2010 geschrieben hat, zu aktuellen Themen, sozusagen so eine Art Gegenwartschronik. Wen interessiert so etwas denn in Zeiten von Corona? Was können wir denn daraus mitnehmen?
Oh, ich glaube, das ist eine kleine Schule des kritischen Denkens. Und es macht erstens unheimlich Spaß, sie zu lesen. Sie haben ja gerade schon draus zitiert. Also die fangen an mit Sätzen wie der Sommer ist hin, nun herbstet auch die Kanzlerin oder es wird Frühling und ist doch eine Riesensauerei. Also so kennt man Roger Willemsen. Und tatsächlich glaube ich gerade im Moment, wo alle sagen, wir sind so gelähmt von diesen Pandemiebedingungen und das macht auch alles Sinn, dass man sich zu Hause aufhält und so weiter. Und trotzdem müssen wir doch unsere Gegenwart und all das kritisch begleiten. Und Roger Willemsen zeigt, wie es gehen kann, ohne dass man verbiestert wird.
Das zweite Buch heißt Unterwegs vom Reisen. Im Nachwort steht ausdrücklich, es sei auf Wunsch der Vertreter des Verlags zustande gekommen. Ist das jetzt eine reine Absatzstrategie?
Nein, dazu muss man wissen, dass Roger Willemsen ein enges Verhältnis hatte zu den Mitarbeitenden da im S. Fischer Verlag, auch zu den Vertretern. Und die natürlich ein gutes Gefühl dafür haben, auch was das Publikum an Roger Willemsen geliebt hat. Und das war ganz besonders seine Gabe, Welt reinzulassen. Also rauszugehen in die Welt und dadurch, dass er so unheimlich gut beobachten, aber eben auch formulieren konnte, was er beobachtet hat, hat er diese Welt zu uns gebracht.
Es gibt ja von ihm Bücher zu unendlich vielen Themen, zum Thema Selbstmord. Das war eins seiner ersten. Es gibt diese zahlreichen Reisen. Es gibt eine Analyse des Bundestags und so weiter. Sie als Herausgeberin, endlich mal jemand, dem ich die Frage stellen kann. Gibt es eigentlich sowas wie ein Zentrum, einen Anker in den Büchern von Roger Willemsen? Gibt es sowas wie ein zentrales Thema?
In meinen Augen schon. Und das wird Sie jetzt wahrscheinlich überraschen. Nämlich die Melancholie, auch das Gefühl einer Einsamkeit, was man jetzt nicht sofort mit diesem sprudelnden Roger Willemsen verbindet, der immer so auf die Menschen zugegangen ist. Aber ich habe ihn einmal gefragt, woher kommen Sie, woher kommst du? Und er hat gesagt, aus der Sprachlosigkeit. Und ich glaube, das ist das Zentrum und auch die Ernsthaftigkeit, die man spürt, wenn man seine Texte liest. Und auf der gleichen Seite steht aber auch ein Satz, den er mit 7 gesagt hat, hat seine Mutter erzählt, wie lecker ist das Leben und knusprig dazu. Dieser Lebensgenuss ist eben auch da.
Wie lecker ist das Leben und knusprig dazu. Schön. Am Ende steht die vielbeschworene Zimmerreise von Xavier de Maistre. Ich werde sogar im Zickzack gehen und wenn es erforderlich ist, in allen möglichen geometrischen Linien laufen. Ich mag Leute nicht, die so sehr Herr ihrer Schritte und Gedanken sind. Ist das für Roger Willemsen ein programmatischer Satz?
Ganz bestimmt. Und das bezeichnet auch, warum er uns allen so fehlt. Und man kann nur froh sein oder ich bin immer wieder froh, dass ich immerhin in seine Texte eintauchen kann. Und da ist er dann wieder.
Vielen Dank. Ich sprach mit Insa Wilke über zwei neue Bücher von Roger Willemsen, die sie für den Fischer Taschenbuchverlag herausgegeben hat. Unterwegs vom Reisen und zweitens Willemsens Jahreszeit. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Paul Heyse. Kennen Sie? Wahrscheinlich nicht. 1830 wurde er in Berlin geboren, 1914 ist er in München gestorben. Literatur-Nobelpreisträger 1910. Und trotzdem fast vergessen, in München erinnert an Heyse nur noch eine, nach ihm benannte, sehr triste Unterführung am Münchner Hauptbahnhof. Das könnte sich nun ändern, denn der Schriftsteller Hans Pleschinski hat Heyse in den Mittelpunkt seines neuen Romans Am Götterbaum gestellt. Ja genau, Pleschinski, das ist der, der Thomas Mann und Gerhard Hauptmann in den letzten Jahren regelrecht reanimiert hat. Und auf alle Fälle ist er bekannter mittlerweile als Paul Heyse. Tolle Bücher waren das, und ob auch seine Referenz an Paul Heyse ein gelungenes Buch ist, das weiß unser Rezensent Christoph Schröder.
Drei Frauen treffen sich an einem windigen Abend, um vom Münchner Marienplatz aus zu einer Ortsbegehung aufzubrechen. Bei den drei Frauen handelt es sich um die Stadträtin Antonia Silberstein, die Schriftstellerin Ortrud Vanderfeld und um Therese Flößer, eine Angestellte der Münchner Stadtbibliothek Monacensia. Ihr Ziel ist die sogenannte Heyse-Villa, ein herrschaftliches Gebäude, 1874 erbaut und ab diesem Zeitpunkt bis zu Paul Heyses Tod ein Treffpunkt der literarischen Gesellschaft der Stadt. Heute ist die Villa nach diversen Streitereien und juristischen Auseinandersetzungen im Privatbesitz. Stadträtin Silberstein steht kurz vor ihrer Pensionierung. Sie hat, auch um sich und ihrem politischen Wirken ein bleibendes Denkmal zu setzen, hochfliegende Pläne in Bezug auf die Heyse-Villa.
Wir werden das Paul-Heyse-Zentrum ganz groß aufziehen. Apartments, Lofts für Stipendiaten, Konferenzsaal multifunktional, Wintergarten mit Bibliothek. Wir werden diese literarische Villa in Berlin am Wannsee überflügeln. Dorthin fließen die Bundesgelder. Nun werden wir einiges davon für uns abzweigen.
Es geht ihr also um Geld, um Prestige, um München. Hans Pleschinski geht es aber vor allem darum, das Werk des Dichters Heyse zum Glänzen zu bringen und darum, Heyses Rang ins Bewusstsein der Gegenwart zu rufen. Ich bin ein Mann des 19. Jahrhunderts, so zitiert Pleschinski Heyse. In der Tat sah dieser sich selbst in der ästhetischen Nachfolge Goethes. Paul Heyse wurde von König Maximilian II. Für ein fürstliches Gehalt nach München gelockt und erkannte schnell die Vorzüge der Stadt. Heyse wurde zum gehobenen Unterhaltungsdichter des Großbürgertums, der den hedonistischen Lebensmodus der Stadt ebenso aufsaugte, wie er die demokratische Kraft der Bierkultur feierte. Paul Heyse war ein ungemein produktiver und vielseitiger Schriftsteller, der Lyrik, Prosa und Dramen schrieb. Hans Pleschinski lässt seine drei Protagonistinnen durch München flanieren, und jeder der drei Figuren hat er eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Perspektive auf den Nobelpreisträger zugewiesen. Während Stadträtin Silberstein eher den verwaltungstechnischen und kulturpolitischen Aspekt des von ihr geplanten Heyse-Zentrums im Blick hat, ergeht die Bibliothekarin Flößer sich in schwärmerischen Heyse-Zitaten. Hans Pleschinski ist ein im besten Sinne altmodischer Autor, der ein hin und wieder etwas umständlich anmutendes, aber tatsächlich ausgesprochen schönes Deutsch schreibt. In den starken Momenten von Am Götterbaum verbindet sich Pleschinskis Sprache mit den Heyse-Zitaten zu einem stimmungsvollen literarischen Sound. Hinzu kommt, dass Pleschinski einen scharfen Blick für die Stadt, für Alltagsszenen, für die Gebäude und deren historischen Bedeutungswandel hat. Als Kontrapunkt zu der Heyse-Begeisterung fungiert die Schriftstellerin Ortrud Vanderfeld. Sie ist als satirischer Seitenhieb auf den Literaturbetrieb der Gegenwart angelegt, so wie Pleschinski ihn betrachtet. Vanderfeld predigt die größtmögliche Unverständlichkeit von Literatur. Ihre Bücher, zuletzt der Roman »Stuckaturen der Emotion«, sind so gut wie unverkäuflich. Trotzdem oder deswegen wird sie von staatlichen Kulturinstitutionen auf Lesereisen durch die Welt geschickt. Van der Velde ist die Karikatur der auf Unsinnlichkeit getrimmten Gegenwartsautorin, die selbstredend auch mit der Ästhetik Heises rein gar nichts anzufangen weiß.
Verschmockt, lamoyant, formvollendete Leere. Und hier, sie tippte auf ihr Blatt, andachtsvoll, Musendienst, hoher Meisterkreis, das ist ausgewrungener Goethe knapp 100 Jahre nachdem er tot war, Dichtung wie stockige Wäsche.
Ein Vorwurf, den man gegen Am Götterbaum formulieren könnte, wäre der, dass Pleschinski seine Figuren als reine Transporteure von Meinungen und ästhetischen Haltungen fungieren lässt. Das lässt den Roman hin und wieder statisch und die Dialoge hölzern wirken. Das ändert sich auch kaum, als an der Heise-Villa selbst der Germanist und Heise-Experte Harold Bradford und sein schwuler chinesischer Lebenspartner Deng Long zu dem Frauentrio hinzustoßen. Andererseits aber gelingen Pleschinski im zweiten Teil des Romans immer wieder überraschende Wendungen. In einem glänzenden Kapitel beispielsweise unternimmt Pleschinski eine Rückblende ins Jahr 1906. Paul Heise, 76 Jahre alt, befindet sich in seinem Zweitwohnsitz am Gardasee, empfängt dort den einflussreichen Verleger Adolf von Kröner und zieht nebenbei bei seiner Frau über einen neuen Stern am deutschen Dichterhimmel her, über Thomas Mann.
Dieser Autor hat keinen Tropfen Leidenschaft in seinen Adern, alles hanseatisches Gespreize und ein Stil. Man fängt einen Satz an und weiß nicht, wo er aufhört. So viele Nebenregungen und Nebengedanken sind darin eingepfercht. Dieser junge Mann reißt eine ganze Generation in den Abgrund des Trübsinns, aus Lebensunwillen. Außerdem hat er mich nie um ein Gespräch gebeten, ungezogen.
Dass Heise 4 Jahre später im Alter von 80 Jahren den Literaturnobelpreis erhalten sollte, ist eine ironische Volte der Literaturgeschichte. Pleschinski setzt darüber hinaus Aspekte von Heises Werk noch einmal in den Kontext späterer historischer Ungeheuerlichkeiten, Stichworte Sterbehilfe und Euthanasie. Beides thematisierte Heise bereits in seinem 1888 uraufgeführten Drama »Die schwerste Pflicht«. Vielleicht war Heise dann eben doch nicht nur ein Mann des 19. Jahrhunderts. Nach diversen Mühen und Umständen gelangt das Münchner Quintett bei seiner Ortsbegehung dann tatsächlich auf das Grundstück der Heise-Villa und erlebt dort eine Überraschung, die an dieser Stelle nicht verraten wird. Festzuhalten gilt, dass Hans Pleschinski mit Am Götterbaum einen weiteren Schriftstellerroman geschrieben hat, der beweist, dass literaturhistorische Bildung Brücken in die Gegenwart schlagen kann und dass es sich nicht ausschließt, Literatur ernst zu nehmen und dabei trotzdem unterhaltsam zu sein.
Christoph Schröder über Hans Pleschinski, Am Götterbaum. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin und jetzt Arlo Parks über grüne Augen, Green Eyes. Marie T. Martin ist eine junge Dichterin, geboren 1982 in Freiburg. In den letzten Jahren hat sie sich in Insiderkreisen einen ziemlich großen Namen gemacht. Neulich hat der Lyriker und Essayist Norbert Hummel die Dichterin getroffen, war begeistert und seine Besprechung von Marie T. Martins neuem Gedichtband Rückruf ist auch eine Einführung in ihr Werk und stellt eine sehr sympathische Dichterin vor.
Gedichte unterhalten ein spezielles Verhältnis zur Zeit. Sie nehmen nur wenig von ihr in Anspruch. Vielleicht 1-2 Minuten, wenn man sie gesprochen hört, kürzer noch beim stummen Lesen. Und doch ist eine lange Zeit des Wartens und des Nachdenkens in sie eingegangen, Lebenszeit auch. Ebenso bergen sie im glücklichen Fall eine unbestimmt lange Zeit des Nachdenkens und der Anschauung für ihre Leserinnen und Leser. Ein derart glücklicher Fall sind die neuen Gedichte von Marie T. Martin. Rückruf heißt der zweite Gedichtband der 1982 in Freiburg geborenen Autorin, die heute wieder in ihrer Heimatstadt lebt.
Hier ist es wie nirgendwo, die Gräser leuchten. Hier ist es, wie es überall sein könnte. Stimmen fliegen, flechten sich ineinander, ohne dass du die Hände ausstrecken musst in Verteidigung. Der Regen fällt manchmal nach oben und du fliegst kopfunter in die Wolkenfelder, wie früher, als du den Königskerzen gefolgt bist. Langsam mit einem Knacken bricht das Schneckenhaus, weil du es nicht mehr brauchst.
Postkarte heißt das erste Gedicht in Rückruf, das mit diesen Versen beginnt. Wer hat hier an wen geschrieben und was ist auf der Postkarte drauf? Marie T. Martin wählt gern Titel, die vieldeutig sind. Oftmals spielen sie mit Motiven der Verständigung, mit der Postkarte oder dem Brief im April und entwickeln daraus ein komplexes Geflecht der Bedeutungen und Bezüge. Besonders hat es das Titelwort des Bandes in sich.
Rückruf, dieser Titel, der hat natürlich eine vielfache Bedeutung. Also nicht nur, dass ein jemand anderes zurückrufen kann, also ein anderer Mensch. Es hat auch was vom Zurückrufen in die Vergangenheit und zum Lauschen auf das Echo. Aber Rückruf kann auch was Transzendentes in dem Sinne meinen, dass ein etwas zurückruft an den Ursprung oder dass man vielleicht irgendwohin zurückgeht, wenn das Leben vorbei ist. Oder da steckt diese metaphysische Frage dahinter, woher wir kommen und wohin wir gehen. Das ist ja auch mehrfach im Gedichtband Thema, das All oder die Milchstraße als Ort der Heimat. Also das Verständnis vielleicht so als kosmisches Wesen, dass man irgendwo herkommt und irgendwohin wieder zurückgeht. Das schwingt darin auch mit. Aber eben auch so diese Verbindung zu einem selbst, also zum eigenen Ich. Das kann auch eine Art Selbstansprache oder Selbstrückruf sein an das jüngere Ich, das man gewesen ist. Aber vielleicht auch sogar in die Zukunft, an das spätere Ich.
Solche spirituellen Fragen stellen sich im Raum dieser Gedichte. Aber sie sind rückgebunden an ganz konkrete Motive, Naturbilder, Königskerzen, Gräser, Wacholder und Farn. Sie ziehen uns in ein inniges Nachdenken hinein, das zugleich die Autorin meinen kann und jeden von uns. Denn immer wieder wird jemand direkt angesprochen. Nur wer?
Bekommst du noch Briefe von Toten? Ich schreibe dir ins Jahr nach deinem Tod. Was siehst du ohne Augen? Hier wachsen Blauschote und Glimmerkraut. Später wird sich enthüllen, welche Sätze wichtig gewesen wären. Schreibst du noch Briefe? Ich schreibe mir selbst ins Jahr meiner Geburt. Ein Rollbild auf einem Parkplatz, die Kalligrafie von Reifen. Wurdest du älter? Sieht dich die fahrende U-Bahn? Hält dich der Ahorn dazwischen? Versprich mir, wach zu bleiben. Versprich mir eine Rede an die Seele in einem Gebinde aus Weißdorn und Wacholder. Versprich mir, aufzuwachen. Versprich mir, dich nie zu verlassen.
Versprich mir, dich nie zu verlassen. Wer sagt hier ich und wer bist du?
Diese Frage, wer bin ich und wer bist du, oder auch am Du zum Ich werden, mit Martin Buber zu sprechen, ist ein zentrales Element in dem Buch. Und diese Du-Ansprache, die sich durchzieht, hat auch wieder verschiedene Aspekte. Also es kann eine Selbstansprache des lyrischen Ichs sein, es kann eine Du-Ansprache an die Leserin, den Leser sein, es kann eine geliebte, anwesende oder abwesende Person sein, eine verstorbene Person. Es gibt da in den Gedichten auch nicht so eine Grenze zwischen lebend und tot.
Im Schreiben werden alle Grenzen überwunden. Marie T. Martins Rückruf ist ein Gedichtband, der lange bleiben wird und dem man viele Leser wünscht. Er ist wie die anderen Bücher der Autorin, der Debütband Wisperzimmer und zwei Prosabände, im Leipziger Poetenladen erschienen.
Hier ist es wie nirgendwo. Der Ahorn ist gewachsen. In seinen Ästen hast du gesessen, als Käferin oder als Licht. Hast du noch ein Telefon oder benutzt du schon längst das Telegrafenamt an den Wurzeln? Ameisen tickern Botschaften in das Holz, Myzele leiten Geschichten weiter, Myriaden von Märchen voller neuartiger Figuren. Hier ist es, wie es sein könnte, wenn die Rippen nicht verklammert wären. Stimmt deine Nummer noch?
Norbert Hummelt über Marie T. Martin, Rückruf. Das Buch ist im Verlag Poetenladen erschienen.
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Das berühmteste Gedicht von Erich Fried. Der große Dichter der Friedensbewegung wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Seine Wahn- und seine Liebesgedichte prägten die Generation der Babyboomer und gehören bis heute zu den erfolgreichsten Gedichtbänden überhaupt. Vor wenigen Tagen ist nun ein Buch erschienen, bei dem mir der Mund offen stehen geblieben ist. Es heißt »Der Dichter und der Neonazi – Eine deutsche Freundschaft«. Und es erzählt von der Freundschaft zwischen Erich Fried, dem Juden, der von den Nazis verfolgt wurde. Der kam 1983 zu Günter Nenning in die Talkshow 3 nach 9 von Radio Bremen, weil er hoffte, auf Michael Kühnen zu treffen, einen bekennenden, fanatischen Nazi, mehrfach vorbestraft. Kühnen wurde aber kurzfristig ausgeladen und Erich Fried protestierte. Hören wir doch mal in die Sendung rein.
Ob man den einladen soll oder nicht, darüber kann man streiten. Wenn man ihn eingeladen hat, ihn auszuladen, ist ganz bestimmt falsch und kleinkariert. Unter anderem, weil dann der Anschein erweckt wird, dass über eine, wenn auch noch so verderbliche Minderheitsgesinnung hier zu Gericht gesetzt wird in der Schlussrunde, ohne dass ein Vertreter dieser Minderheitsrichtung da ist. Also wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht hergekommen.
An diesem Abend begann eine Freundschaft zwischen Erich Fried und Michael Kühnen. Es war mehr als nur die Hoffnung Frieds, dass sich Kühnen überzeugen ließe. Und es war mehr als die Hoffnung Kühnens, aus dieser Bekanntschaft mit der Dichterlegende Erich Fried einen irgendwie gearteten Anerkennungsgewinn mitzunehmen. Der Kultursoziologe Thomas Wagner hat das Buch über diese Freundschaft geschrieben. Wieso reden Sie von Freundschaft?
Die Freundschaft ist vielleicht ebenso wie die Liebe ein Phänomen, das lässt sich vielleicht nicht so einfach ergründen. Erstmal würde ich sagen, kann man schon davon ausgehen, nach allem, was an Dokumenten überliefert ist, dass die Bezeichnung Freundschaft angemessen ist. Denn es sich bei dem Briefwechsel, der zwischen den beiden entstand, um Texte, die ein ausgesprochenes Naheverhältnis abbilden. Also das fängt an mit den Grußformeln, lieber, herzliche Grüße und so weiter und geht dann aber auch zu den Inhalten, wo dann der Erich Fried den Michael Kühnen quasi an Sohnesstatt annimmt, zumindest innerhalb dieser Briefe, um zu ertragen, dass dieser den Holocaust leugnet, also die Ermordung von 6 Millionen Juden, bei denen auch Verwandte, unter anderem die geliebte Großmutter Erich Frieds, umgekommen sind.
Also das heißt, Erich Fried ist selbst ein Verfolgter des Nazi-Regimes und er lernt jetzt einen Neonazi kennen. Wo ist das passiert?
Erich Fried war eingeladen zu einer Sendung von Radio Bremen, 3 nach 9, 1983, in der es um das Thema des Neuaufbaus aufflammende Neonazismus gehen sollte. Und Erich Fried dachte, dass der auch eingeladene Michael Kühnen vor Ort sein würde, und er hoffte, mit ihm sprechen zu können, um herauszufinden, wie so ein junger Neonazi 1983 tickt. Denn die alten Nazis, die kannte Erich Fried sehr gut. Er war in den 30er Jahren in Wien mit Hitlerjungen zur Schule gegangen und hat auch später immer wieder das Gespräch geführt mit alten Waffen-SS-Angehörigen.
Und er hat dann selbst den Kontakt gesucht und Michael Kühnen hat diesen Kontakt auch erwidert. Er ist dem nicht ausgewichen.
Das ist richtig. Ich würde Sie vielleicht ganz dezent korrigieren wollen in der Richtung, dass er nicht dafür plädiert hat, dass Kühn in dieser Talkshow spricht, sondern er war enttäuscht, dass er nicht da war. Ja, er war sozusagen überrascht, denn er war nur wegen Kühn überhaupt gekommen. Vielleicht, ob er im Vorfeld dafür plädiert hätte, so jemanden wie Kühn einzuladen, ist eine gänzlich andere Frage. Der Briefwechsel dann und die Treffen, die dann auch stattgefunden haben, auch der Besuch im Gefängnis, den Erich Fried dann machte, waren eher privater, nicht öffentlicher Natur.
Warum haben die sich auf einmal miteinander unterhalten?
Man kann das jetzt von zwei Seiten betrachten. Einer, was wollte Kühn von Fried? Das war für mich nicht so ein großes Rätsel. Und die Frage, was wollte Fried von Kühn? Erich Fried wollte tatsächlich zunächst mal wissen, wie tatsächlich so ein junger Neonazi denkt und fühlt. Und hinzu kam aber, dass das keine rein zufällige Sache war letztendlich, sondern dass aus einer Haltung hervorging, die darin bestand, dass Erich Fried schon seit Jahrzehnten lang konsequent die Ansicht vertreten hat, dass Menschen nie auf ihre Taten reduziert werden dürfen, sondern dass es immer einen Unterschied gibt zwischen dem, was ein Mensch an Guten und am Bösen tut und denkt, und dem, was er als Person ist. Das heißt, auch ein Neonazi kann sich ändern, kann zur Umkehr kommen, kann möglicherweise überzeugt werden, kann auf jeden Fall jemand sein, mit dem man befreundet und den man auch lieben kann.
Also ich kann mir jetzt aus Erich Frieds Seite gar nicht anders vorstellen, als dass er verzweifelt an diesem Menschen. Wieso verliert er da nicht die Geduld?
Ja, wahrscheinlich hat es auch etwas mit Lebenserfahrung zu tun und damit zu tun, dass er eben die Erfahrung, was Nazis sind und was sie denn am Ende tun, schon in seiner Jugend, in seinen Teenagerjahren in Wien durchgemacht und erlebt hat. Und er ist schon damals zu dem Schluss gekommen, dass sich ein junger Nazi, ein Hitlerjunge, nicht wesentlich von den linken Jungs unterschied, mit denen er Kontakt hatte und der er auch selber war. Und er hat sich schon sehr früh den Gedanken gestellt, was denn aus ihm geworden wäre politisch, wenn er nicht zufällig Jude gewesen wäre.
Das Buch ist bei Klett Cotta erschienen, wo letztes Jahr auch ein vielbeachtetes Buch erschienen ist, das hieß Mit Rechten reden. Kann man etwas lernen über Diskussionstechniken, die man mit seinen politischen Gegnern verfolgen sollte?
Ich glaube, so eine instrumentelle Anwendung oder so eine, sagen wir mal, pädagogische oder didaktische oder politische Bildung Aufgabe hatte ich mir nicht gestellt und kann man mit diesem Buch auch nicht erfüllen. Was aber möglich ist, ist zu sehen, dass im Umgang mit anderen politischen Meinungen, auch mit feindlichen politischen Ansichten, mehr möglich ist, als man heute vielleicht glaubt.
Inwiefern?
Ja, also insofern, dass man mit Rechten reden kann, ohne deshalb selber ein Rechter zu werden. Oder dass es möglich ist, sich darüber Gedanken zu machen, was denn die menschenfeindlichen Aspekte des eigenen Denkens und Tuns sind und nicht nur darüber sich Gedanken zu machen, was denn menschenfeindlich an dem ist, was die andere Seite vorbringt.
Hat die Freundschaft Michael Kühn und Erich Fried verändert?
Na, das ist nun schwer zu sagen. Erich Fried ist so weit gegangen zu sagen, egal, ob ich dich auch nur von irgendetwas, von dem, was ich meine, und was ich meine, was du falsch sagst oder falsch glaubst oder falsch behauptest und so weiter. Auch wenn ich davon ausgehe müsste, dass ich dich von gar nichts überzeugen kann, bist du mir doch immer noch so wertvoll als Mensch, dass ich den Kontakt mit dir halten möchte.
Können wir was daraus lernen? Was können wir daraus lernen?
Ich glaube, dem Lernen geht etwas anderes voraus. Dem Lernen geht voraus, dass man sich überraschen lässt von etwas, was man noch nicht kennt. Und in dem Moment, wo man darüber anfängt zu staunen und nachzufragen und nicht direkt sagt, der Erich Fried muss übergeschnappt gewesen sein, ja, sondern Interesse entwickelt, nachzuschauen, was ist denn da passiert. Und denjenigen, denen es so geht, möchte ich das Buch zur Lektüre empfehlen. Die können dann vielleicht etwas daraus lernen, aber das kann ich es dann nicht vorwegnehmen.
Vielen Dank. Ich sprach mit dem Kultursoziologen Thomas Wagner über sein erstaunliches Buch »Der Dichter und der Neonazi« Erich Fried und Michael Kühnen. Das Buch ist bei Klett-Cotta erschienen und man kann viel daraus mitnehmen. Sie hören das SWR2 Lesenswert-Magazin.
Collapsed in sunbeams, stretched out open to beauty, however brief or violent, I see myself ablaze with joy, sleepy-eyed, feeding your cat or slicing artichoke hearts. I see myself sitting beside you, elbows touching, hurt and terribly quiet. The turquoise in my ring matches the deep blue cramp of everything. We're all learning to trust our bodies, making peace with our own distortions. You shouldn't be afraid to cry in front of me.
Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin. Impfstoffe fehlen, der Virus mutiert, Fasnacht fällt aus, der Winter wird lang und länger, die Lage ist trostlos. Da kommt ein Buch gerade recht, wenn es Trost heißt. Und geschrieben hat das jetzt Thea Dorn, Publizistin, Moderatorin, früher beim Südwestrundfunk, jetzt beim ZDF-Quartett. Ihre Heldin heißt Johanna. Die will sich in einem Existenzialexperiment, so nennt sie das, an den eigenen Haaren aus der Trostlosigkeit ziehen. Worin genau besteht dieses Experiment?
Naja, Johanna passiert das denkbar Schlimmste, was einem in dieser Pandemie passieren konnte, nämlich ihre Mutter, eine sehr lebenslustige, unternehmungslustige Mit-80erin, Schauspieleragentin, Bekannte, die will sich am Anfang von dieser Epidemie nicht verrückt machen lassen. Die sagt, ach, das bisschen Virus, komm, das kann mir nichts anhaben. Die Frau ist seit über 70 Jahren Kettenraucherin und die fährt natürlich unverdrossen nach Norditalien noch im März, Freunde, Schauspielfreunde besuchen, die leeren Uffizien kurz, bevor sie geschlossen werden und es kommt quasi, wie es kommen muss. Diese Mutter kehrt zurück aus Italien, hat sich das Virus eingefangen, erkrankt, bekommt einen schweren Verlauf und ist auch zu stolz, der Tochter zu sagen, dass es ihr schon schlecht geht. Und bis die Tochter, die Journalistin ist, Ende 40, endlich aus Berlin nach München kommt, wo die Mutter lebt, ist diese Mutter bereits auf der Intensivstation. Und das Krankenhaus ist verrammelt. Die Tochter darf nicht mehr das Krankenhaus betreten aus Infektionsschutzgründen. Und die Tochter verzweifelt, während die Mutter drin einsam stirbt. Und diese Geschichten gab es, die sind leider überhaupt nicht ausgedacht. Und für mich war das das Allerschlimmste, was während dieses Lockdowns, während der Pandemiebekämpfung passiert ist, dass Menschen zu einem einsamen Tod in sterilen Maschinensälen verdammt werden.
Warum genau muss sie getröstet werden? Das habe ich mich gefragt. Ist es eine Trauer über den Verlust der Mutter? Ist es eine Trauer über die ausweglose Situation?
Das ist am Anfang eine wilde Mischung aus allem. Also meine Johanna ist im ersten Drittel des Buches eigentlich vor allen Dingen erstmal wütend. Also dieser Schmerz von ihr verwandelt sich in Zorn. Und dieser Zorn richtet sich wild gegen alles. Also sie ist auf das Krankenhaus wütend, dass man sie da nicht mehr reingelassen hat. Obwohl sie natürlich rational begreift, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist. Sie ist nämlich auch auf ihre Mutter wütend, auf die Tote. Und in dieser Situation kommt sie eine Postkarte von ihrem alten philosophischen Guru, wenn man so will. Also Johanna ist promovierte Philosophin. Und dieser Guru hat sich vor Jahren schon auf eine griechische Insel auf Patmos zurückgezogen. Der ist emeritiert. Der schickt immer Postkarten. Das ist
wie
die einzige Weise.
Wie geht es
dir? Genau. Also die Banale, der Roman beginnt mit der denkbar banalsten, aber im Augenblick, glaube ich, sehr dramatischen Frage, die man einander stellen kann. Eben die Frage, wie geht es dir? Das Thema Trost, auf die Idee kommt Johanna gar nicht, dass sie Trost bräuchte. Das souffliert ihr dieser philosophische Freund von ihr, Max. Und anstatt als nächste Postkarte zu schreiben, du arme Arme, das tut mir alles sehr schrecklich, schreibt dieser Pardon-Arsch ihr nur, bist du bei Trost? Erstmal sagt sie, ich will gar nicht getröstet werden. Ich will toben, ich will wütend, ich will verzweifelt sein.
Ja.
Ihr wird aber dann klar, das bringt aber eigentlich auch alles nichts. Und dann geht eben das, was Sie gesagt haben, dann geht diese Suche los. Gelingt es ihr, die sie eben keinen christlichen Trost, keinen Trost in der Religion findet, gelingt es ihr, zu Seelenfrieden zu kommen.
Eins der großen Themen in dem kleinen Buch ist ja, dass Kunst und Oper gerade nicht stattfinden, sozusagen als die großen Trostspender.
Ich kenne einige Leute, vor allem auch ältere Leute, deren Lebensinhalt es war, zweimal, dreimal die Woche ins Konzert, in die Oper zu gehen. Die sitzen jetzt da, wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Jahr oder die nächsten Monate überleben, steigt in dem Maße, in dem ihr Infektionsrisiko sinkt. Aber sie sitzen da und sagen, ist das wirklich sinnvoll, was wir hier tun? Ich weiß sowieso nicht, wie lange ich noch lebe. Ich glaube, wir haben es mit einer tragischen Situation in dem Sinne zu tun, dass zwei Werte auf dem Spiel stehen, die nicht in Harmonie zu bringen sind, also unser Bedürfnis danach, Leben um jeden Preis zu schützen und all die anderen Werte, die wir gerade opfern. In dem Moment, in dem man sagt, ich stelle den Infektionsschutz über alles, begeht man ein Unrecht in vielen anderen Hinsichten eben. Man verdammt Menschen zur Einsamkeit, man vernichtet die Biografien, Existenzen von Künstlern zum Beispiel. Und gleichzeitig würde man natürlich auch, wenn man sagt, wir lassen das halt jetzt laufen, wir nehmen das mit so einer nachgerade stoischen Ruhe.
Das Leben ist der Güter höchstes nicht, hat jetzt ein deutscher Politiker plötzlich glauben, der auf zitieren einmal, zu dürfen.
Der auf einmal seine Liebe zu Schiller entdeckte oder meinte, im Bundestag ausstellen zu müssen. Nein, also wenn man sich nur mit der Haltung hinstellt, begeht man genauso ein Unrecht.
Am Ende taucht der schöne, furchtbare, unschöne Begriff der Thanatophobie auf, der Angst der Moderne vor dem Tod. Es kommt zu einem kleinen Aufstand gegen die Technokratie. Johanna sagt auf einmal, ich muss mich ja nicht an alle Regeln halten. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist gar keine ethische Forderung. Oder sagen Sie, soll man Regeln brechen oder kann man mit Träumen Kunst genießen und lesen eventuell auch schon wieder so eine Art Freiheit gegenüber dieser schrecklichen Situation herstellen?
Also meine Johanna ist definitiv keine, die mit irgendwelchen Aluhütchen protestieren oder gar randalieren geht oder noch schlimmer versucht, in den Reichstag, Bundestag einzudringen. Damit hat die überhaupt nichts am Hut.
Was will sie?
Also erstmal ermahnt diese Frau auch immer sich selber, weil also zum Beispiel es gibt eine Stelle, da befürchtet sie, weil sie gröblich, leichtfertigerweise in ihrer Verzweiflung sich hat hinreißen lassen, im Sommer an einer gewissermaßen Orgie teilzunehmen. Und sie fürchtet sich, dass sie sich jetzt alles Mögliche eingefangen hat, nicht nur das neuartige Virus.
Sie und natürlich tausend Tests auf einmal machen.
Ja, also und das ist natürlich auch in einer gewissen Weise wahnsinnig komisch. Also diese Frau, die dann große Reden schwingt, sitzt dann doch sehr betröppt in ihrer Wohnung, brav, isoliert, was sie dann macht.
Ja, aber ich fand das schön, weil das so eine Art Selbstermächtigung war. Das gefällt mir wahnsinnig gut, diese Szene.
Ja, naja, aber eben, aber die ist halt jetzt, also die radikalisiert sich nicht in der Weise, dass sie jetzt auf die Straßen geht und sagt, komm, verbrennen wir FFP2-Masken oder keine Ahnung, was irgendwelche Leute mittlerweile tun, sondern die spürt diese tiefe Zerrissenheit und deshalb, je nach auch Tagesform, ist die mal darauf, dass sie sagt, ja, wir müssen hier den Aufruf der Spielwürdigen organisieren. Und dann denkt sie wieder, naja, nee, vorsichtig sein ist schon gut. Also diese Frau schwankt, aber sie hat eben, und das ist das, warum mir das Schreiben auch so eine immense Freude bereitet hat oder gewissermaßen mir ein Trost gewesen ist, dass diese Johanna, dieses Gefühlschaos, durch das wir gehen und diese Widersprüchlichkeiten, das lässt die halt alles zu und sagt nicht gleich, ja, nein, wir sind jetzt mal alle nur vernünftig und das andere verdrängen wir, sondern die lässt eben auch die Sehnsüchte, das Wilde, das, was wir gerade unterdrücken sollen, das lässt die alles zu, wenn sie sich hinsetzt und da nachts ihre Briefe schreibt. Und das war für mich beim Schreiben eine immense Befreiung. Und mit ein bisschen Glück ist es das auch beim Leser.
Vielen Dank. Ich sprach mit Thea Dorn über Trost, Briefe an Max. Ein spannendes, schmales, tiefschürfendes und sehr freiheitsliebendes Buch, das bei Penguin erschienen ist. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Und wir kommen zu Bernadette Lahengst, die auf ihrer neuen CD ein Gedicht von Bert Brecht vertont hat. Die Welt gefällt mir nicht mehr. Hören Sie hin, die Troststrategie ist so einfach wie riskant. Trinken hilft nämlich, sagt sie.
Obacht. Die Welt gefällt mir nicht mehr. Wenn sie sich nicht ändert, fange ich an, mich zu betrinken. Ich weiß, alle Lüste der
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Alem Krapovac wurde 1974 als Sohn einer kroatischen Gastarbeiterin und eines Bosniers in Würzburg geboren und wuchs bei einer deutschen Pflegefamilie auf. Krapovac studierte Philosophie, Psychologie und Soziologie in München, London und Berlin. Er schreibt für die Zeit, die Welt und die Taz. Das achte Kind ist sein zweiter Roman und es erzählt eine wirklich außergewöhnliche Kindheitsgeschichte, die Antonia Reisner gelesen hat.
Smilja hat es nicht leicht. Als jugoslawische Gastarbeiterin ist sie in Würzburg in einer Schokoladenfabrik angestellt. Ein Kindheitstraum, den sie längst satt hat. Und bald endet der Mutterschutz. Smilja weiß nicht, wer sich um das Baby kümmern soll, wenn sie wieder arbeiten muss. Der Vater, Emir Krapovac, kommt dafür nicht in Frage. Er trinkt, stiehlt und betrügt. So wächst Alem als achtes Kind in einer deutschen Pflegefamilie auf, die 7 eigene Kinder hat. An den Wochenenden und in den Ferien holt Smilja ihren Sohn zu sich. Stück für Stück entrollt sich ein Bild. Zunächst von seiner Mutter und ihrer Kindheit im kroatischen Dorf Maovice, wo der Vater die Familie schlägt und die so arm lebt, dass es kein Klo gibt und ihnen nur das Gebüsch bleibt. Auch später ist das Leben seiner Mutter voller Gewalt. Nachdem der Vater ihres Sohnes Alem, Emir Krapovac, die Familie verlassen hat, findet sie in Frankfurt ihren neuen Freund, Dusan.
Nie hatte er Mutter vor mir geschlagen, aber ich wusste, dass er sie verprügelte. Manchmal, wenn ich zu Besuch nach Frankfurt kam, trug sie eine Sonnenbrille, um ihr blaues Auge vor mir zu verbergen.
Alem lebt in 2 Welten, in der Pflegefamilie und in der seiner Mutter, die von ihrem Freund geschlagen und gedemütigt wird, wie auch ihr Sohn.
Meine rechte Gesichtshälfte brannte. Ich weinte, blickte fragend zur Mutter, die am Herd vor den Kochtöpfen stand. Mutter tat so, als ob sie es nicht gesehen hätte.
Vor der Gewalt, die ihn im Zuhause von Smilja erwartet, versucht ihn seine Pflegemutter zu beschützen, weil es seine Mutter nicht kann. Trotzdem möchte Smilja es Alem so schön wie möglich machen, wenn er von der Pflegefamilie zu ihr kommt. Smilja stopft ihn etwa mit Fleisch und Süßigkeiten voll, von denen sie als Kind nur träumen konnte. Die meiste Zeit verbringt Alem aber bei seiner deutschen Pflegefamilie. Es sind die 70er, frühen 80er Jahre mit Peter Alexander, Dalli Dalli und einem metallikroten BMW. Der Ich-Erzähler bringt beiden Familien Verständnis entgegen. Er berichtet als Kind, als Jugendlicher und schließlich als erwachsener Mann. So entdeckt Alem zum Beispiel nach und nach, dass sein Pflegevater ein Nazi ist. Die heile Welt seiner Pflegefamilie beginnt zu bröckeln.
Ich blickte auf seine Kriegsverletzung, das riesige Loch in der Schulter, auf das ich als Kind so unglaublich stolz gewesen war. Doch das Loch hatte sich verändert, war schattiger und dunkler geworden. Hinter seiner tiefen Ausbuchtung verbarg sich etwas, von dem ich mich zunehmend fürchtete.
Alem entfernt sich vom Pflegevater und sucht nach seinem leiblichen Vater, nach Emir. Smilja gesteht, sein Vater sei nicht bei einem Unfall am Bau gestorben, wie sie immer sagte. Tatsächlich saß Emir Krapovac als Krimineller und Staatsfeind im gefürchtetsten Gefängnis Jugoslawiens. Denn nachdem er die Familie verlassen hatte, ging er zurück nach Jugoslawien, wo er sich kritisch über Staatspräsident Tito äußerte. Er starb in Belgrad. Alem möchte sich trotz allem von seinem toten Vater verabschieden, einen Schlussstrich ziehen. Statt seine Kindheit als eine private, in schwierigen Verhältnissen abzustempeln, fordert Krapovac auf, das Schicksal des Ich-Erzählers im Rahmen des weltpolitischen Geschehens zu lesen. Er macht auf die damalige Migrationspolitik Ende der 60er bis Mitte der 90er Jahre in der BRD aufmerksam und auf die im Stillen fortgeführte Nazi-Ideologie. Und während seiner Ferien erlebt er in Maovice die Spannungen vor dem Jugoslawienkrieg. Das achte Kind von Alem Krapovac ist ein Beitrag zum Geschichtsverständnis der BRD und des ehemaligen Jugoslawiens. Aber nicht nur. Krapovac geht auch der Frage nach, wie sich das Leben eines Kindes von Eltern gestaltet, deren Vergangenheit von Gewalt und gesellschaftspolitischen Spannungen geprägt wurde. Mit dieser zentralen, zeitlosen Frage erreicht Krapovac auch jüngere Generationen. Eindrucksvoll und in klaren Sätzen und mit viel Einfühlungsvermögen zeigt er einmal mehr, das Private ist politisch. Dieser Roman macht unsichtbare Hintergründe und die Reichweite einer Familiengeschichte sichtbar und ruft Verständnis hervor. Literatur wie diese ist lesenswert.
Antonia Reisner über Alem Krabowatz, das achte Kind. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin, heute vor allem mit Musik von Alo Parks.
Lead me to my own devices. It's better when your Coca-Cola eyes are out of my face. I checked your phone and no surprises. She's grinning from ear to ear in purple lace. So take your elsewhere, I loved you to death, but now I don't really care, 'cause you're running around over there, yeah, you're running around over there, and now I don't really care. You run around over there, and now I don't really care, 'cause you run around over there.
Alo Parks. Und ich will Ihnen jetzt noch ein Buch empfehlen. Noch eins über einen, der seine eigene Strategie entwickelt hat, mit den Zumutungen seiner Zeit umzugehen. Ich rede von Thomas Bernhard. Der wäre übermorgen 90 geworden, ist er aber nicht, denn er starb mit 58. Aber geschrieben hat er in seinem kurzen Leben unendlich viel. Seine Romane Frost, Kalkwerk, Verstörung, Wittgensteins Neffe etc. sind legendär. Und ich wurde zu seinem unbedingten Anhänger, als ich das erste Mal die Mallorca-Monologe gesehen und dann gelesen habe, in denen er mit der Filmemacherin Christa Fleischmann auf Mallorca sitzt und seine Bösartigkeiten über den Papst und seine Mitmenschen und überhaupt alles in Reihe improvisiert. Jetzt hat der österreichische Comiczeichner, Maler, die unkorrekte Biografie, so nennt sich das, die unkorrekte Biografie Bernhards verfasst. Offensichtlich hat er vieles im Vorfeld gelesen und manchmal war bis, manchmal sagen wir gelinde zuspitzend, aus Text und Bild. Thomas Bernhard, naja, zum Leben erweckt ist falsch, aber wie gesagt, wir haben derzeit alle das Recht, uns aufzuregen und zu empören über das, was die Zeitläufe mit uns machen. Wir sollten bei einem Empörer in die Lehre gehen und der professionellste Empörer von allen, das ist für mich Thomas Bernhard. Thomas Bernhard, die unkorrekte Biografie, ist bei Surkamp erschienen. Und wenn Sie dranbleiben, dann hören Sie das Kalkwerk von Bernhard gleich im Anschluss als Hörspiel. Das war das Lesenswert-Magazin. Ich bin Alexander Wasner. Heute hatten wir Bücher von und über Roger Willemsen, Hans Bleschinski, Thea Dorn, Alem Krabowatz, Marie T. Martin, Erich Fried, Thomas Bernhard. Und zum Schluss hören wir noch einmal Alo Parks zu der jungen Sängerin aus London.
Said you're feeling dead inside with